Was ist der Einstieg zur Identität? Ich bin der Kuma-Bär.
Das ist so unanständig. Du musst sagen, heute zusammen.
Hey, voll eine Ich-Botschaft.
Wieso ist das so pfui ich?
Nein, es ist erwünscht. Eben die Ich-Botschaften sind ja wahnsinnig wichtig. Nicht du, sondern ich sage das.
Zwischen pfui und erwünscht ich. Mhm.
Du hast jetzt mich so wie ein Alpsegen eben gesagt. Man muss es auch nicht am Tal hören.
Hallo dort draussen, hoi zusammen, sagt euch Monika.
Heute im Ponyhof.
Unser heutiges Thema ist Identität. Was ist da?
Oh, das klingt aber mega akademisch.
Das klingt fest nach ich.
Warum?
Das klingt fest nach ich. Hui.
Warum bin ich?
Warum bin ich?
Me, myself and I. Ich habe lange nicht verstanden, was der Unterschied ist. Annette. Das lese ich
an. Sie, die Annette.
Sie bringt ja dann immer ein Buch. Und was ist mein Buch zur Identität? Ja, ein Buch über den Tastsinn. Das hat mich so begeistert. Es gibt einen deutschen Neuropsychologen, der sich auf den Tastsinn spezialisiert hat. Und er beschreibt sehr einleuchtend, dass wir schon im Mutterbauch haben wir ganz viele Härchen auf uns und die bewegen sich ja die ganze Zeit in dem Wasser. Und unser Tastsinn ist geflutet mit Info. Ab dem Moment, wo es einen Tastsinn gibt, bis wir nicht mehr sind.
Schon als Embryo?
Ja, und dass über die ständige Flut, die da kommt, von inneren und äusseren Tastsinnanregungen, gibt so einen Fluss von ihm vor und dort endet ja die ganze Zeit etwas, weil wir die ganze Zeit unsere Bewegung, unsere Haltung ändern. Und so entsteht ein Gefühl von Beständigkeit in Unbeständigem. Und er sagt, das hat viel damit zu tun, dass wir unser Ich so konstant erleben, obwohl wir uns ja ständig ändern. So.
Du bist denn du durch das beständige Erleben?
Feedback von diesen Sinneswahrnehmungen über
aber
den
das ist ein Body-Feedback?
Ja.
Wie dein Körper ist, dass du weißt, wer bin ich außen? Wie fühle ich mich an? Oder wie ist denn das?
Er tut es verknüpfen mit dem Gesamt-Ich, dann er sagt, unser Gesamt-Ich kommt aus dem raus, aus dem biologischen Feedback zuerst, wo ja dann zentral verknüpft ist mit allem. Zentral heisst, im Hirn ist ja immer alles aktiviert. Er sagt, der wesentliche Bestandteil von der Kontinuität, dass ich das Gefühl habe, ich bin ich, hat mit dem Input zu tun vom Tastsinn.
Mhm.
Homo Hapticus heisst das Buch für die, die sich interessieren.
Identität kann man von außen definieren, mit inneren Ideen, mit einem Pass, mit einem Foto und so weiter, Fingerabdruck. Und wenn man sagt, das ist jetzt Danette und das ist Monika und die unterscheide ich wegen dem und dem und dem, das bist denn du im Bild von außen. Auch über alle fünf Sinn. Das geht ja dann auch mit Tastsinn und mit allen fünf Sinn, Berührung, Ohren, Nase, Augen, Mund. Und von innen ist das auch so physisch zuerst einmal. Und dann mit der Zeit gibt es auch ein bestimmtes Gefühl für «das bin ich». Ich höre es von Patienten, die zum Beispiel Medikamente nehmen, Psychopharmaka oder so. Und sie sagen dann als Nebenwirkungsbeschreibung, das bin nicht mehr ich. Mhm. Ich fühle mich so neben den Schuhen. Ich stand neben den eigenen Schuhen. Oder das bin nicht ich. Und das ist ja interessant. Es geht von etwas aus, wo die Beständigkeit, die du beschreibst, Annette, zerbrechen vorübergehend.
Mhm. Und das gibt es ja auch ohne Medikament, dass die Leute sagen, das bin nicht ich. Ich habe etwas gemacht, das bin nicht ich. Ich kenne mich so gar nicht.
Und es kann auch mental, kognitiv sein, dass jemand sagt, ich habe mich selber noch gar nie so erlebt. Ich bin in einer Umgebung, wo ich plötzlich konnte, ganz frei reden. Ich kenne mich gar nicht so. Das heisst, von außen sind so günstige Bedingungen gewesen, dass jemand, ja, man sagt dann über sich selber auswächst oder wie auch immer. Also es kann etwas mental sein oder wie man sich fühlt oder wie man sich körperlich erlebt.
Frage, wer bin ich, da könnte ich dir jetzt schon noch beantworten. So, du kannst alle deine Sinn und alles durchgehen und wie du tickst etc.
Deine Persönlichkeit.
Ja, meine Seele. Das kannst du irgendwie versuchen, in Wort zu fassen, sofern es Wort gibt. Aber warum bin ich?
Warum bin ich? Die Frage ist, um es gerade vorwegzunehmen, Spoiler Alert, die Frage ist unbeantwortbar. Da kommt schon kein End. Warum bin ich? Oh oh.
Ich möchte mal wissen, den Sinn, warum bin ich?
Okay, gehen wir dorthin.
Ja.
Da gibt es verschiedene Fäden, würde ich sagen, wo man nachgehen kann. Und dann gibt es manchmal ein Bild und das endet dann mit der neuen Erfahrung, eben mit der Erfahrung, von das bin ja gar nicht ich. Das heisst, da weicht etwas ab, wo man dann neu wieder reinnimmt und dann wird es wieder ich. Dann bin ich die, die auch so kommen. Eins ist die Familiengeschichte. Wo gehöre ich dazu? Wo stamme ich her? In was bin ich hineingeboren?
Familiengeschichte, die Linie, wo man drin ist, die Umgebung, die Eltern, die einem gezeugt haben.
Und da gibt es ja Geschichten dazu. Die einen sagen, ich bin ein Wunschkind, die einen sagen, ich bin eine Überraschung, die anderen sagen, ja, ich bin einfach das Zweite. Dort gibt es einen Faden von dem, warum bin ich? Man hat mich wollen, man hat mich in Kauf genommen, man hat mich abgegeben.
Und ganz gegensätzliche Positionen. Die einen sind überzeugt, ist einfach ein Zufall, ich bin da, ich bin auch nicht gefragt worden, ob ich will kommen. Und ein anderer Pol sagt ganz im Gegenteil, du hast das ausgesucht.
Ja.
Du bist da, weil deine Lebensaufgabe und so weiter.
Ja. Es gibt doch Leute, die sagen, ich weiss, es ist meine Berufung, es ist meine Lebensaufgabe.
Warum wissen Sie das?
Ich muss da, ich muss 9 Kinder haben, weil ich muss meine guten Gene weitergeben.
Woher wissen Sie das? Das ist auch ein Teil von der Warum-Frage. Ja, wieso warum? Wissen Sie das? Warum wissen Sie das? Die Bestimmung. Wer hat denn das?
Das ist der Faden, der dann vom Grösseren rundherum reinkommt. Was ist in meiner Umgebung wichtig? Was treibt man mir dort an? Es gibt Kulturen, wo man eine sogenannte Vision Quest macht als Ritual, wo es darum geht, die Berufung herauszufinden. Und Berufung heisst Aufgabe verbunden mit den Ahnen, je nachdem in Bezug auf das Leben jetzt.
Wo dann auch einen Sinn gibt, der sinnstiftend ist für das ganze Leben, wenn es klappt. Und all die schönen Geschichten auch verfilmt, wo dann die Heldin oder der Held nicht weiss, wer sie ist und dann durch die Umstände von der Drama-Geschichte und Begegnungen von irgendwelchen Weisen erfährt, du bist die. Du bist die Bestimmte, die Vorausbestimmte. Du bist die, die Welt wird retten. Wonder Woman.
Und das heisst ja auch, bei gewissen Aufgaben, du hast einen Ruf. Du kannst den Ruf in dir haben oder von
außen. Du musst von außen dem Ruf folgen. Ja. Ja.
Und das, was in dir innen ist, von außen angerufen wird, dem musst du nachleben und das erfüllen. Und was machen jetzt aber Leute, die, ich habe noch nie, ich weiss nicht.
Wir haben noch nie gerufen.
Nein, ich spüre auch nichts von dem.
Ja.
Oi. Warum bin denn ich da?
Wenn du das wissen willst, für wen bin ich da? Warum braucht es mich auf dieser Welt? Wieso muss ich jetzt da sein? Da wirst du halb wahnsinnig, wenn du das willst, beantworten.
Naturwissenschaftlich, jetzt ein bisschen ETH, Uni und so, die sagen ganz klar, das sind müßige Fragen, weil die Antwort ist, du spielst überhaupt keine Rolle. Ist völlig egal, was du dir da zusammenbastelst, weil du bist ein Lebewesen, wo kommt, wo geht, in einem grösseren Leben, wo kommt, wo geht, bis zu Sternen, wo geboren werden und explodieren. Und
da sind zwei Bereiche drin. Das eine ist, es geht in dieser Art Geschichte um das Weitergehen der Gene tatsächlich, dass die Gruppe als Mensch weitergeht. Und das andere ist, wenn du das Bild hast, dass Sterne geboren werden, ist ja dort schon auch wieder eine Erklärung drin. Es gibt offenbar etwas, das geboren wird und etwas, das vergeht. Das ist ein Bild von uns.
Wir haben auch naturwissenschaftlich, wie sagen Sie denn in diesen Vorträgen, Rocket Science, die Sachen, die man belegen, messen, beweisen, soweit, nach immer einem sich verändernden neuen Stand. Wir haben im Mikrokosmos bis aber im Moment reden wir von Nanotechnologie, von Zellen. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Es gibt einen fantastischen TED-Film, der eine Zelle visualisiert. Eine einzelne Zelle. Und es ist wie eine Stadt. Nur eine. Da läuft Zeug wie in einer Stadt. Das ist unglaublich, was dort alles abgeht. Und wenn man nicht studiert hat, kommt man überhaupt nicht raus. Auf der anderen Seite makrokosmisch. Was ist das Universum? Wie dehnt es sich aus? Was ist alles vom Urknall bis heute? Gut, dort sind wir und fragen uns, warum bin ich? Und dort sagen die Wissenschaftler, blöde Frage.
Und sie sagen, schau, was du willst. Schau, wohin das gehst.
Mach das Beste draus.
Ja, was beschäftigt dich? Mhm. Sie sagen, die, die begeistert sind für ihr Gebiet, machen das Buffet auf und sagen, ja, schau, wo du hingehörst. Und das ist ja dann wieder die Abfrage, wer bin ich, wo gehöre ich hin?
Ja, es ist kein Widerspruch so, dass ich es aufheben würde. Ja. Nur weil ich glaube, dass alles total bedeutungslos für mich überhaupt zufällig ist. In einem riesen System bin ich ein Nütterli nüt, so wie die Erde im Galaktisch auch ein Nütterli nüt ist. Das heisst natürlich nicht, dass ich nicht ein sinnvolles Leben leben soll. Nur, das beantwortet nicht unsere wunderbare Frage. Warum bin ich?
Mhm. Ich gehe dann halt in die Richtung, warum bin ich? Warum bin ich ich? Und warum bin ich ich, hat mit der Gruppe zu tun, wo ich drin bin. Und wenn ich Gruppe wechsle, bin ich ein anderes Ich. Darum in den Jugendgruppen, in den Kollegengruppen hat man ja häufig andere Namen. In der Pfadi-Pfadi-Namen, aber auch in der Peer-Group ist man dann der... Ich habe gar kein Beispiel.
Ich habe da viel. Ich habe Leute, die sagen mir Monika, eine andere Gruppierung sagt mir Moni, jemand anderes sagt mir Mo. Und das ist so lustig und das schlägt bei mir wirklich ein anderes Ich an. Das ist echt krass, weil du weißt, woher das kommt, wer dir da sagt. Und dann hörst du es lange nicht mehr, weil du in dieser Gruppe bist. Du verschrickst fast und du weißt, ah ja, das bin auch ich.
Ja.
Und das ist spannend, um das zu erfahren. Es gibt doch auch Leute, die bewusst ihren Namen ändern. Ja. Plötzlich heisst es statt Hans Fliegenscheiß Fritz Fliegenscheiß.
Mhm.
Oder?
Mhm. Und du meinst, sie haben nicht Fliegenscheiß gewechselt?
Doch der Witz. Aber es ist dann so wichtig, dass sie den Vornamen können ablegen können, weil sie vielleicht so schlechte Erfahrungen gemacht haben in ihrer Jugend, dass sie sagen, jetzt möchte ich ein neues Ich.
Jetzt vom Wissenschaftlichen her heisst das, die Gruppen sind wichtig und wir müssen dafür sorgen, dass es die Gruppen gibt. Und im Moment werden die aufgelöst. Auch mein berufliches Ich bildet sich ja an meinen Vorbildern in der Praxis und in der Lehre. Und es wäre wichtig, dass das auch berufliche Vorbilder sind. Es ist ein Unterschied, wenn ich in einer Pflegeausbildung bin, ein Biologielehrer Biologie erklärt oder eine Pflegefachfrau. Weil eine Pflegefachfrau tut es immer in Bezug auf den Körper, der dann gepflegt wird, in Bezug auf das Team, wo ich drin arbeite, auf das grosse Ganze erklären. Wir können den Inhalt nicht losgelöst lernen. Es ist immer verbunden mit einem anderen Ich.
Du, und jetzt seit Covid wird die Frage dann ganz gleich beantwortet. Ich bin einfach das Teil hinter der Maske. Du kannst schon gar nicht mehr in eine Gruppierung hineingehen. Das ist ja schlimm, darum macht das auch so etwas. Wenn du nicht kannst Gruppen wechseln und nicht in den Gruppen hinein kannst interagieren, wo eben dein Ich genährt wird. Jetzt gibt es ja schon Statistiken, dass es mehr Suizid gibt und beobachtet wirklich, dass die alten Leute, die jetzt fest isoliert waren, das macht etwas mit ihnen.
Und auch die Jungen, wenn ich sie frage, was ist der Vorteil vom Online-Lernen, was ist der Nachteil, was brauchen wir, um das auszugleichen, ein grosser Teil, der jetzt kommt, ist, dass sie sagen, mir fehlt der direkte Vergleich in der Gruppe. Mhm. Wenn wir zusammen Pause haben, wenn wir zusammen Mittag essen, bekomme ich sehr viel mit von dem, was läuft, sagen sie. Mhm. Und ich merke so, ah, so kann man sie auch machen, ohne dass ich eine offizielle Anfrage starte oder eine halbe Stunde Zeit habe. So in einer halben Minute tut sich etwas büscheln zu meiner beruflichen Identität, wo ah, die hat dort auch Mühe oder ah, die hat das so gemacht, das könnte ich ja dann auch. Das ist so halb bewusst bewusst. Wir sind eigentlich mehr wie so Quallen oder Tintenfischli, mhm, die uns immer so klar am Abtasten und Abgleichen sind. Im Guten, wir sind so gemacht.
Als ich das erste Mal aus dem Homeoffice wieder ins Büro gegangen bin, bin ich dort reingekommen und habe meinen Kumpi angestellt, wie immer, heute zusammen, guten Morgen, immer noch natürlich mit Distanz. Und dann bin ich schnell an die Kaffeemaschine gegangen, habe mir einen Kaffee rausgelassen. Und dann kommt jemand und sagt zu mir, hey, cooles Oberteil hast du an. Und dann ist mir das im Fall so mega eingefahren, weil ich habe die Leute ja jetzt auch immer gesehen. Und wenn du die Online-Meetings hast, dann bist du gut vorbereitet, du hast eine Agenda, du kannst die Kamera einschalten, du siehst einander auch, aber du siehst ja auch nie die ganze Person. Du siehst das Gesicht bis Maximum oben an der Brust oder so. Und wenn du dann wieder ins Büro gehst, wirst du wieder als Person wahrgenommen. Und das passiert online nicht. Da geht es sehr ums Business und das funktioniert auch gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, das funktioniert gut. Aber das Kreative, wo dir dann eine Inspiration gibt durch den Körper, der vor dir steht, oder nur das herausfinden, oh wow, ich werde gesehen wieder als Mensch und nicht nur als digitales Wesen, wo guten Output kann geben kann, das war unheimlich extrem, diese Erfahrung.
Und die Gruppen sind sehr verschieden, weil es gibt ja auch die Hacker oder IT-Nerd-Netz, wo es mit ihren Codenamen miteinander in Kontakt sind. Es ist nicht in jeder Gruppe abhängig davon, dass man sich als Ganzes sieht und begegnet. Es ist je nach Gruppe wichtig, dass dort das, was wichtig ist, kann gegenwärtig sein. Mhm.
So wie ein Avatar zum Beispiel, mhm, wo ich bin, aber auch nicht so, wie ich bin.
Und wo für die, die 8 bis 9 Stunden in dieser Avatar-Welt leben, im Erleben realer ist als das, was wir reale Welt nennen. Und jetzt nicht, dass das positiv oder negativ ist, aber dass ich, warum bin ich, warum erlebe ich mich so, hat viel mit dem zu tun, wo ich mich bewege, im Erleben.
Und in der Psychologie, sowohl psychiatrisch wie psychotherapeutisch, auch als Wissenschaft, auch definiert, ist ich wieder nicht so eindeutig. In Europa, in der Schweiz jetzt also vor allem, richten wir uns, wenn es um Störungen geht, nach dem sogenannten ICD-10, das ist die Klassifikation von der WHO. Und in unserem Verständnis, ein Ich, biologisches Wesen, hat ein Ich. Und wenn dort etwas nicht gut ist, dann kann es im Extremfall so sein, dass das Ich versplittert oder auseinandergeht. Und dann reden wir dann zum Beispiel von Schizophrenie. Das ist unser Modell, das aktuell da gilt, wenn man zum Beispiel müsste psychiatrisch wegen dem behandelt werden. Aber parallel dazu, im DSM-5, wo die Amerikaner, Psychiater sich danach richten, dort gibt es das Phänomen oder die Diagnose von der Multiple Personality. Mehrere. Ich kann mehrere sein. Das heisst mehrere Ichs. Nicht ein Ich, das wie ein Puzzle auseinandergehen kann, wenn alles lädt, sondern mehrere verschiedene Ichs. Und das findet man da zum Beispiel völlig blöd. Hat man mir schon gesagt. In so Konferenzen haben wir gesagt, das findet man völlig blödes Modell. Die das interessiert. Es gibt da auch verschiedene, unterschiedliche Modelle. Und wenn ihr jetzt noch zum Beispiel ins indische Yoga geht, die alten Veden, das sind nochmal ganz andere Modelle, sowohl vom Ich wie vom Bewusstsein, das damit zusammenhängt. Sehr interessante weitere Fäden auch zu dieser Frage und den Antworten.
Und bei uns geht man dann eher über die Geschichte daran hin. Wenn jemand das sagt, ich kenne mich so nicht, sei das durch eine Krankheit oder durch ein Erlebnis, durch etwas, das ganz anders ist, dann reden wir darüber und dann tut sich im Reden nichts zusammensetzen. Dann bin ich die, die das erlebt hat oder wo das nicht dazugehört oder wo das am Einordnen ist. Das Ich braucht immer wieder Aufmerksamkeit, damit das alles zusammenkommt. Ich bin die, die in der Pfade war, ich bin die, die vielleicht noch in der Pfade ist. Wir müssen irgendwie von uns kennen, als etwas Stabilem reden, auch wenn dort zu dem Stabilen gehört, dass es sich ändert. Und wenn ich jetzt in etwas bin, das schnell ändert, sei es, weil meine Umgebung ändert oder weil in meinem Körper etwas ändert, kann das sehr anspruchsvoll sein und häufig geben mir die Zeit nicht. Wie bringe ich das in eine Geschichte, die für mich aufgeht? Und dann für die anderen auch.
In der Psychotherapie, das Wort, das ich am meisten höre, durchgängig, als bange Frage, ist, bin ich noch normal?
Ja.
Das ist jetzt wirklich rückblickend auf 30 Jahre, das, ja, wo immer wieder auftaucht, als wirklich, wirklich kritische Frage, die unbedingt eine Antwort braucht. Und wo man ganz sicher und gut, sicher professionell kann eine Antwort geben. Bist du noch normal? Ist das, was dir passiert, vielleicht nicht normal, aber du bist immer noch normal? Oder, da bist du jetzt nicht mehr ganz normal. Das kann man beantworten, weil das ist etwas, was jetzt gilt.
Und darum mögen wir ja vielleicht auch die Filme und die Bücher, wo extrem Zustände geschildert wird, dann kann ich mein vergleichen mit dem. Die hat das dort auch so erlebt oder der beschreibt jetzt da etwas, wo mir ein Teil davon auch vertraut ist.
Das müssen wir ja auch. Wir müssen uns ja immer wieder abgleichen und messen und vergleichen. Natürlich hast du gerne eine Norm, damit du weißt, ja, ich bin okay. Das ist auch, glaube ich, klug, dass du dich ein bisschen beobachtest, wie wenn etwas wirklich entgleitet und du mal so eine Störung hättest, die es ja immer wieder gibt, dass man dann auch etwas machen kann und dass du nicht lost bist in Space.
Das Training ist ja zu unterscheiden, vergleiche ich mich mit mir. Ich kenne mich so nicht, meine Umgebung vielleicht schon oder meine Umgebung kennt auch das Phänomen. Wie bin ich im Vergleich zur Gruppe und wie bin ich im Vergleich zu einem Ideal? Und das Ideal ist gemacht von uns. Die Gruppe, wenn ich Gruppe wechsle, komme ich in eine andere Norm. Darum ist es manchmal gut, wenn man in eine andere Umgebung geht, um zu schauen, was passiert dann mit mir. Und der Vergleich mit sich, finde ich, ist auch sinnvoll. Um nicht so verschrecken, wenn eine Abweichung kommt.
Und dann hörst du auch viel, dass Leute sagen, ich habe eine völlige Identitätskrise. Mhm. Wenn du merkst, eben, es wechselt sich etwas im Leben und du merkst, es passt nicht mehr, ich passe dort nicht mehr rein, es fühlt sich nicht mehr gut an. Das gibt es ja auch. Entweder sind es äußere Umstände oder wie sich deine Werte und deine Haltung halt auch plötzlich so verschieben.
Ja, und dann bekommt man vielleicht raus und sagt, jetzt musst du also aufpassen, was du machst oder was du sagst.
Und einmal mehr heisst, je besser du dich kennst, auch im Austausch mit Feedback von anderen, desto chilliger, um mal das schöne Wort zu brauchen, bist in Bezug auf Wechsel, Veränderungen, komische Zustände. Ist alles dann nicht mehr so bedrohlich?
Und es gibt mir mehr Spatzung im Umgang miteinander. Ich denke, okay, das ist jetzt seine Rolle als Verkäufer, als Chauffeur, als Patient. Und es gibt noch sehr viel anderes, was zu dem Ich auch gehört, das da vis-à-vis ist.
Und du kannst die Namen verschieben. Plötzlich, oder?
Ja.
Und das zum Beispiel können die Pony nicht. Die Tiere haben den Vorteil, dass sie sich sicher nicht müssen fragen müssen, warum bin ich? Nein, sie sind einfach.
Und was man dort weiss, bei Kindern schaut man, wann sie sich als ich erleben. Und ein Test, den man macht, ist, dort mit Kind spielen und irgendwann schaut man, dass man ihnen mit Rausch etwas ins Gesicht macht. Und dann schaut man, dass sie vor einen Spiegel kommen. Bis zu einem gewissen Alter findet sie es amüsant, was ist dort für ein Wesen und zeigen dort drauf. Ab einem gewissen Alter gehen sie bei sich schauen, was ist der rote Punkt bei mir. Und das macht man bei Tieren auch, bei Elstern, bei Delfinen, bei Elefanten. Und die gehen, wenn sie sich im Spiegel sehen, den Punkt bei sich suchen. Also vielleicht haben die Pony doch so auch etwas wie ein Ich. Aber ich glaube, sie haben keine Identitätskrise.
Aber sie merken sicher, wenn der falsche Sattel auf sie raufkommt, dann merken sie, hey, das bin nicht ich. Das ist der ja. Sattel von jemand anderem, weil der passt nicht.
Und sie merken, wenn die Menschen eine Identitätskrise haben, ja. wenn die so ein uneindeutig, unklar sind, das merken sie auch. Darum, wenn die Identität unklar ist, geh go reiten, fühl dich ins Pony ein und du kannst dort entlang surfen.